Stadt, Land, Dorf. Ein Podcast der Bundjugend Schleswig-Holstein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Stadt, Land, Dorf. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft beschäftigt. Heute soll es nun um Landwirtschaft auf nassen Flächen gehen. Vermutlich wisst ihr bereits, dass trockengelegte Moore jährlich große Mengen Treibhausgase ausstoßen. Darum möchte nun auch Schleswig-Holstein die Wiedervernässung der Moore vorantreiben. Nur, was passiert dann mit den nassen Flächen? Ob und wie sich diese Fläche wirtschaftlich nutzen lassen, wird in verschiedenen Forschungsprojekten untersucht. Eines davon ist die Klimafarm in Erfte. Zu Gast ist heute Elena Ziedek, Projektleiterin der Klimafarm. Elena, schön, dass du da bist. Magst du mir einmal kurz erzählen, wer du bist und wie du zur Klimafarm gekommen bist?
Ja, moin. Ich bin die Projektleitung. Seit letztem Jahr im Mai arbeite ich für die Stiftung Naturschutz für das Projekt Klimafarm. Ich war vorher kommunale Klimaschutzmanagerin mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft und Klimaschutz und habe da schon in meinem Berufsleben ganz stark die beiden Themen Klimaschutz und Landwirtschaft verbunden mit Projekten in der Praxis. Und ich leite noch mit meinem Mann zusammen im Vollerwerb einen Milchviehbetrieb, Bioland-Milchviehbetrieb in Hüsby mit Ochsenmast und habe dadurch auch nochmal einen ganz starken Bezug zur Landwirtschaft.
Das klingt schon mal richtig spannend. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, müssten wir vielleicht einmal ganz kurz klären, was ist ein Moor überhaupt?
Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Es gibt zwei verschiedene Formen von Mooren, ein Hochmoor und ein Niedermoor. Das Hochmoor ist vorrangig vom Regenwasser gespeist und das Niedermoor vom Grundwasser. Ganz typisch ist, dass es ganz besondere Lebensräume sind mit einer besonderen Vegetation, mit besonderen Tieren und die sind sehr, sehr schützenswert, nicht nur aufgrund ihrer Biodiversität, sondern eben auch auf ihrer ganz besonderen Bodenfunktion. Also sie können einen sehr hohen Anteil an Treibhausgasen einsparen.
Das ist ja interessant. Wie viele Moore gibt es denn in Schleswig-Holstein?
Wir haben ungefähr 187.000 Hektar Moorböden in Schleswig-Holstein und die Diskussion natürlich auch in der Landwirtschaft ist ganz wild entfacht, weil viele sich natürlich Sorgen machen, jetzt Wiedervernässung Moore. Da muss man sich immer fragen, wie hoch ist eigentlich der Anteil überhaupt an den Moorböden in der landwirtschaftlichen Flächennutzung? Und in Schleswig-Holstein sprechen wir da von 15% der landwirtschaftlichen Fläche sind Moore. Diese sind aber nicht in ihrer natürlichen Funktion, sondern wurden vor Jahrzehnten trockengelegt, um eben Lebensmittel zu produzieren. Und auch da nochmal eine spannende Zahl, 88% der Moorböden in Schleswig-Holstein sind entwässert. Und Schleswig-Holstein ist auch deswegen so spannend, wir sitzen ja heute in der Eidertrine-Sorgeniederung und das ist einer der größten Moorkomplexe in Schleswig-Holstein und 10% aller Moorböden in Deutschland liegen eben in unserem Bundesland.
Das sind eine ganze Menge Moore in Schleswig-Holstein, aber du sagtest eben, der Großteil von denen ist momentan trockengelegt und in landwirtschaftlicher Nutzung. Was ist denn das Problem, wenn Moore trockengelegt werden?
Eigentlich haben wir hier zwei Probleme. Das eine ist sehr deutlich sichtbar, wenn man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch unsere Region fährt. Und das andere ist leider nicht so stark sichtbar, kann man aber sehr stark und deutlich messen. Wie ich eben schon erzählt habe, eine ganz klare und sehr, sehr zentrale Funktion von Mooren, ob Hochmoor oder Niedermoor, ist eben die Speicherung von CO2. Und sobald der Moorkörper, der Torfkörper an die Luft kommt, an den Sauerstoff, zersetzt sich das Pflanzenmaterial und Kohlenstoff wird frei. CO2. Da haben wir quasi wirklich einen ganz krassen Klimakiller, kann man sogar sagen. Und wenn man Moorböden, ob Hochmoor oder Niedermoor, wieder vernässt, also wieder die natürliche Bodenfunktion zurückbringt mit viel Wasser, kann sich halt, also wird dieser Prozess deutlich gestoppt und verlangsamt und es kommt nicht zu einem Kohlenstoffausstoß, sondern eben zu einer Speicherung. Das ist einmal der Punkt, weswegen das so zentral wichtig ist, dass Moore wieder vernässt werden und warum das vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion immer wieder genannt wird als zentrale Maßnahme auch für die Landwirtschaft. Und der andere Punkt, den ich eben erwähnt hatte, dieses Sichtbare, ist die Sackung der Moore. Das heißt, durch diese starke Entwässerung der Moorböden ist der Torfkörper deutlich zurückgegangen, sackt in sich zusammen und das merkt man einfach auch, wenn man hier durch die Region fährt, die Straßen liegen viel höher als die landwirtschaftlich genutzten Niedermoorböden. Und man würde vielleicht sagen, naja gut, was bedeutet eine Sackung konkret oder wird das dann einfach weniger Boden? Ja, es wird weniger Torfboden tatsächlich und die Bodenfunktionen werden von Jahr zu Jahr so schlecht, dass man irgendwann eben auch keine intensive landwirtschaftliche Nutzung langfristig mehr dort durchführen kann.
Das heißt also, wir haben in Schleswig-Holstein ja eine ganze Menge Flächen, die einfach gerade Kohlenstoffdioxid emittieren und gleichzeitig auch noch absacken. Das klingt nun erstmal nicht so praktisch, dass Moore trockengelegt werden. Warum genau macht man das denn?
Da muss man so ein bisschen in die Historie auch von Schleswig-Holstein schauen. Auch in Niedersachsen war das natürlich Thema. Aufgrund der zwei sehr großen Kriege gab es eine Hungersnot und Lebensmittelknappheit und es wurden Regionen kultiviert, eben trockengelegt, um hier auch Milchviehwirtschaft zu produzieren, einfach für die Milchviehwirtschaft urbar zu machen. Und ich finde das aber auch ganz wichtig, dass man dem auch Respekt zollt und dass man in der Zukunft ganz klar immer darüber nachdenken muss, was bedeutet das hier für die dörflichen Strukturen, welcher ethische Hintergrund und hat das Ganze hier, wenn man plötzlich davon spricht, 100 Hektar, 100.000 Hektar Moore wieder zu vernässen, was bedeutet das ganz konkret? Und das ist eben auch das Spannende an diesem Projekt, dass wir versuchen, die zukunftsfähige Landwirtschaft in kleinen Teilen mitgestalten zu können und dass die Landwirtschaft hier auch weiterhin bestehen bleiben darf, vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber dass sie trotzdem hier bleibt.
Die Moore wurden also trockengelegt, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Nun sprechen wir ja davon, diese Flächen wieder nass zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn zur Bewirtschaftung nasser Flächen?
Da spricht man von Paludikultur. Der Begriff steckt noch so ein bisschen gefühlt in der breiten Öffentlichkeit in den Kinderschuhen. Ganz anders sieht es aus in der Wissenschaft. Dort spricht man schon von 15, 20 Jahren von dieser Variante. Dass der Begriff Paludikultur bedeutet eigentlich nichts anderes, außer ein nasses Moor landwirtschaftlich zu nutzen. Wie kann das aussehen? Natürlich mit Spezialmaschinen. Wir sprechen hier von 10 cm unter Flur soll das Wasser stehen, um eben die Treibhausgase im Boden gebunden zu lassen. Und es gibt ganz verschiedene Varianten. Einmal eine Form von Anbaupaludikultur, das heißt, dass man Röhrichte anbauen kann oder auch Weiden. Dann hätte man eine Reinkultur. Das wird in den anderen Moorpilotenprojekten vorgenommen und getestet, ausprobiert. Und wir in der Eider-Treene-Sorge-Region mit der Stiftung Naturschutz arbeiten mit extensiven Nasswiesen. Das heißt, wir vernässen natürliche Standorte und nutzen dort den Aufwuchs, der dann natürlich vorkommt und haben dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Bandbreite an Biodiversität, eben aber auch an anderem Aufwuchs. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeiten, PV auf Moorböden umzusetzen oder eben auch die Beweidung von Wasserbüffeln.
Es gibt also wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, nasse Flächen zu bewirtschaften und vor allem ja eine ganze Menge Raum für Forschung. Einer der Orte, an denen ja gerade geforscht wird, ist die Klimafarm, auf der wir uns gerade befinden. Was genau ist die Klimafarm?
Genau, sehr gute Frage. Was ist die Klimafarm? Das kann man eigentlich auch mit zwei Punkten beantworten. Einerseits ist es natürlich das große BMUV-geförderte Moorpilotenprojekt, eins von vier großen Projekten, die aktuell in Deutschland über 10 Jahre laufen. Die anderen drei Projekte liegen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und in dem Allgäu. Und wir haben hier zum Ziel, einmal natürlich eine hohe Treibhausgaseinsparung zu erreichen durch die Wiedervernässung. Das zweite Ziel ist aber eben auch gerade dann die Moore landwirtschaftlich zu bewirtschaften. Das heißt, wir müssen Maschinen ausprobieren. Die Ernte muss erprobt und funktionieren. Und ein großer Schwerpunkt ist dann natürlich der Aufbau von Wertschöpfungsketten. Das heißt, dass eben nicht nur einfach in Anführungsstrichen der Schritt ist, wir vernässen und gucken, dass wir Treibhausgase einsparen können, sondern eben, dass wir auch was mit dem Aufwuchs in Form einer stofflichen Verwertung dann ja einen Wert daraus ziehen können. Und der dritte große wichtige Part in allen Moorpilotprojekten und eben auch in unserem ist der Wissenstransfer. Das heißt, dass wir hier eben nicht einfach ein Pilotvorhaben sind, was in Ekel sitzt und vor sich hin arbeitet, sondern dass wir die Landwirte mit einbeziehen, die Bauernverbände, LandwirtschaftsschülerInnen, dass wir Naturschutzverbände besuchen und sie uns besuchen, dass wir uns auch mit den Landfrauen austauschen, mit der Region hier auch identifizieren, weil das Thema schlägt zu Recht sehr hohe Wellen und wir können ein Baustein sein, um die Zukunft der Landwirtschaft mitzugestalten. Das geht aber eben nur, wenn wir über unsere Ergebnisse sprechen und wenn viele Menschen auch sehen, was wir genau hier machen. Und das ist einmal der eine Punkt, dieses ganze Konstrukt mit dem Förderprojekt. Und das andere Wichtige ist aber der Ort. Das Spannende ist nämlich, dass wir hier auf einem ehemaligen Milchviehbetrieb sitzen, von Sven Rahn, vor 1,5 Jahren an die Stiftung Naturschutz verkauft. Und es handelt sich hier auf jeden Fall um einen intensiven, klassischen, konventionell geführten Milchviehbetrieb, der jetzt aus der intensiven Milchviehnutzung herausgenommen worden ist und Richtung Paludikultur und nasser Landwirtschaft umgebaut wird.
Die Klimafarm ist also ja eine ganze Menge. Zum einen eines der großen 4 Moorpilotprojekte und zum anderen, wie du eben schon meintest, ja auch einfach ein ehemaliger Milchviehbetrieb. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht die Klimafarm aus?
Wir haben hier noch einen großen Kuhstall, wo man auch noch den Futtergang sieht, wo man die Liegeboxen sieht. Dann haben wir hier auch schon eine Maschinenhalle oder noch eine Maschinenhalle. Ein Jungviehstall ist noch vorhanden. Dann haben wir hier das Bürogebäude, das ist das ehemalige Betriebsleiterhaus. Also es ist tatsächlich so, wenn man uns besucht, könnte man meinen, wir würden morgens hier noch stehen und melken. Nur, dass hier eben noch keine Tiere mehr sind. Und aktuell sind wir gerade dabei, den Umbau zu planen, gemeinsam mit Architekten und müssen jetzt halt überlegen, wo bekommen wir zum Beispiel ein gutes Informationszentrum hin, Veranstaltungszentrum. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wir eben nicht allein in diesem Projekt sind, sondern auch die Universität Kiel dabei ist, mit Wissenschaftlern, die Treibhausgasmessungen durchführen, die Biodiversitätsmonitoring durchführen und auch die agrarökonomischen Untersuchungen durchführen. Und auch die haben dann einen Ort hier auf der Klimafarm.
Spannend. Das heißt, wenn man jetzt gerade hier vorbeikommt, ich habe es ja selber gesehen, sieht es ja tatsächlich aus, ja, wie ein ganz normaler Hof. Du sprachst davon, dass ihr ja vor allem mit Flächenaufwuchs arbeiten werdet, also mit dem, was auf den Flächen wächst. Was für Flächen sind das denn?
Das Spannende in unserem Pilotprojekt und auch einfach das sehr Gute ist, dass wir schon auf die 400 Hektar, die wir vernässen wollen, Zugriff haben, weil das eben die Flächen der Stiftung Naturschutz sind. Das heißt, dass sie im Eigentum der Stiftung liegen. Die Stiftung hat einer der zentralen Ziele, ist der Biodiversitätsschutz und der biologische Klimaschutz. Und da diese Maßnahmen werden auf Flächen in Schleswig-Holstein umgesetzt. Und ein großer Flächenpool ist eben auch in der Eider-Treene-Sorge-Region. Das sind extensive Grünlandflächen, die auch auf Moorstandorten vorhanden sind, und mit diesen Flächen arbeiten wir genau, und die zeichnen sich ganz stark aus durch eine heterogene Struktur, durch ganz spannenden unterschiedlichen Pflanzenaufwuchs, durch einen besonderen Tierbestand, und genau, die werden nicht gedüngt, also das sind schon wertvolle Biotope auch, und wir versuchen sie jetzt in die landwirtschaftliche nasse Nutzung zu holen.
Das heißt, ihr habt also eine ganze Menge Flächen, die eben der Stiftung Naturschutz gehören, wie auch die Klimafarm.
Richtig.
Sind diese Flächen jetzt gerade nass oder sind die noch trocken?
Wir haben eigentlich von diesen 400 Hektar, kann man sagen, 100 Hektar sind schon nass. Die wurden in anderen Maßnahmen durch die Stiftung Naturschutz bereits wieder vernässt. Und bei uns bleiben dann noch die 300 Hektar übrig. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt morgen losziehen und 300 Hektar wieder vernässen, sondern dass wir das innerhalb von 10 Jahren auf die Beine stellen wollen. Wir hatten jetzt die Eröffnung der ersten Moorbaustelle im Ellerortsmoor. Das ist hier direkt am Hof quasi. Und da haben wir mit 25 Hektar angefangen.
Das heißt, ihr seid also jetzt gerade auf den Flächen auch viel damit beschäftigt, ja, die Wiedervernässung voranzutreiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Und vor allem, was habt ihr sonst noch vor auf den Flächen?
Die Wiedervernässung ist eigentlich der erste zentrale Schritt hin zur Paludikultur. Denn wenn wir keine nassen Moorflächen haben, haben wir keine Paludikultur. Das ist relativ einfach. Das heißt, dass die Wiedervernässung von Niedermoorstandorten, auf denen wir vorrangig unterwegs sind, setzt sich eigentlich aus 3 zentralen Maßnahmen zusammen. Einmal werden die Gräben zugeschüttet, dann werden die Drainagen gesucht und rausgeholt, denn die Flächen wurden ja entwässert mit Hilfe von Drainagen. Und der dritte Schritt, der ist zwar nicht immer erforderlich, kann aber sein, ist, dass man zusätzlich noch Wallung anlegt. Und das Spannende daran ist aber eben, dass eine Wiedervernässung nicht einfach so willkürlich stattfindet oder man sich eine Fläche aussucht und sagt, die wollen wir jetzt wieder vernässen, sondern das ist schon ein sehr langer Planungsprozess mit vielen beteiligten Akteuren, also mit Boden- und Wasserverbänden, mit der unteren Naturschutzbehörde, mit dem unteren Naturschutzverband, mit der unteren Bodenbehörde. Das sind halt alles Abstimmungsprozesse, dann ist ja auch die Geomorphologie des Geländes wichtig, also das sind ganz viele Themen und nicht zuletzt natürlich auch die Nachbarflächen. Sprechen wir von Vorflutern, von kleinen Gräben, die reguliert werden. Wie sind die Auswirkungen auf die Nachbarflächen? Denn viele haben Angst davor und auch zu Recht, kann ich auch gut verstehen, dass benachbarte Flächen auch beeinträchtigt werden durch höhere Wasserstände. Die Maßnahmen, die wir aber umsetzen, sorgen dafür, dass es eben nicht passiert. Also es darf auch einfach de facto nicht passieren und wir benötigen dafür auch immer die behördlichen Genehmigungen.
Also so eine Wiedervernässung ist nicht einfach nur Graben zuschütten und schauen, was passiert, sondern doch deutlich komplexer.
Deutlich komplexer, genau. Und dann muss man natürlich auch immer fairerweise sagen, dass wir ja mittlerweile mittendrin im Klimawandel stecken und dass wir auch in Schleswig-Holstein geprägt sind von sehr trockenen Sommern. Und dadurch, dass Niedermoore ja vom Grundwasser gespeist sind, aber der Grundwasserspiegel sich teilweise ja auch absenkt in den Sommermonaten, muss man da auch einfach genau hingucken, wie verhält es sich dann in der Praxis und in der Realität mit den Wasserständen. Und dafür haben wir zum Beispiel sogenannte Pegellogger eingesetzt, um zu gucken, wie ist der Wasserstand, funktioniert die Wiedervernässung überhaupt, und schaffen wir dadurch tatsächlich wieder ein gesundes Niedermoor.
Ja, super spannend. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Was macht ihr dann, wenn die Flächen nass sind? Seht ihr dann irgendwelche Feldfrüchte ein, was ihr dann ernten möchtet? Oder schaut ihr einfach, was passiert?
Das ist das Besondere an unserem Projekt. Wir sehen keine Feldfrüchte oder irgendwelche Anbaukulturen aus. Also bei uns gibt es keine Reinkultur mit Röhrichten zum Beispiel, sondern wir überlassen den Flächen sich quasi sich selbst bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Der liegt nämlich so ungefähr im Juli, August und da fangen wir an zu ernten. Wir sprechen hier von einer Maat. Warum mähen wir nur einmal im Jahr? Weil wir hier in einem der zentralen Vogelschutzgebiete Schleswig-Holsteins liegen, Natura 2000 und FFH-Schutzgebiet. Und die Wiesenvögel brauchen offene Flächen. Und innerhalb der Brut- und Rastsaison werden wir aber nicht oder mähen wir nicht. Und das Spannende ist dann aber auch wieder, wie sind dann die Wasserstände Juli, August? Wie ist die Befahrbarkeit der Flächen? Und die Ballen werden eben auch sehr nass sein, das mahnt gut. Und dann kommen wir eigentlich zur nächsten spannenden Frage. Wie gehen wir mit der Ernte dann um? Trocknen wir sie? Müssen wir sie pelletieren? Welche Anforderungen bringen die Unternehmen, mit die mit uns zusammenarbeiten möchten und die aus dem Material etwas produzieren wollen? Und dann wird es auch nochmal richtig spannend, ob das dann auch alles funktioniert. Also eigentlich haben wir noch sehr viele Fragezeichen und müssen einfach in der Praxis dann gucken, wie funktioniert es und ob es funktioniert.
Das heißt also, nach der Wiedervernässung schaut ihr, was auf den Flächen wächst und holt das dann im August von den Flächen und schaut dann, wie es weiterverarbeitet werden kann. Nun hattest du vorhin ja schon erwähnt, dass die Universität Kiel bei euch ebenfalls mitforscht. Wer forscht denn hier sonst noch auf den Flächen?
Wir werden noch eine weitere Hochschule wahrscheinlich ins Boot holen. Da geht es dann um die agrarökonomische Bilanzierung, die ja auch sehr, sehr wichtig ist. Denn wir wollen ja nicht nur wissen, ob wir Treibhausgase einsparen oder wie sich die Biodiversität auf den Flächen verändert, wenn wir in eine landwirtschaftliche nasse Nutzung gehen. Wir wollen eben auch wissen, was ist mit dem Deckungsbeitrag? Wie viel Ertrag bekommen wir von der Ernte, von den Flächen überhaupt runter? Wie viel Geld kann ein landwirtschaftlicher Betrieb damit verdienen? Wie ist der Arbeitseinsatz, der Dieselverbrauch? Etc. Und um dort einfach auch transparente, gute Zahlen zu liefern und Erkenntnisse, wird es auch eine agrarökonomische Bilanz geben. Dann ist ganz spannend noch das von Tünnen-Institut auf unseren Flächen unterwegs und in Bodenproben guckt sich an, wie sich die Bodengenese verändert. Und ich gehe davon aus, wir sind ja erst im zweiten Projektjahr, dass bestimmt noch einige andere Hochschulen sich hier bald tummeln werden.
Das scheint mir ganz so. Da ist nun wirklich einiges los bei euch auf den Flächen. Nun seid ihr jetzt im zweiten Projektjahr und August ist dieses Jahr noch nicht gewesen. Konntet ihr schon was ernten?
Wir konnten schon auf der sogenannten Läusekrautwiese die ersten Ballen ernten, weil diese Wiese eben schon nass ist oder diese Fläche. Die wird auch durch unser Projekt nicht noch weiter aktiv wiedervernässt. Wenn man auf dieser Fläche steht, ist das ganz schön. Wenn man mit mehreren Menschen mal springt, dann merkt man, wie der Boden schwingt. Also da ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Moorgenese vorhanden. Und das Material konnten wir schon ernten und auch schon trocknen lassen. Und davon fangen jetzt die allerersten Testphasen an mit Unternehmen.
Was sind das so für Testphasen, die ihr da habt?
Zurzeit sind wir viel im Gespräch mit der Papierindustrie. Dann gibt es aber auch aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau große Unternehmen, die Interesse daran haben. Zum Beispiel Torfersatz ist ein großes Thema. Dann geht es Richtung Spielzeugindustrie, Ersatz von Plastik. Ist natürlich auch ein Riesenthema, mit nachwachsenden Rohstoffen dort zu arbeiten. Aktuell sind dort der Plastikersatz zum Beispiel aus Zuckerrohr, was ganz spannend ist. Der kommt ja eben auch nicht von hier. Da könnte man auch noch als Substitutionsprodukt einsteigen. Und ein weiteres Produkt, was auch gerade diskutiert wird, ist Pflanzenkohle.
Das klingt wirklich nach einer ganzen Menge Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, wisst ihr noch gar nicht so richtig, was dann aus eurer Ernte wird. Ist das richtig?
Das stimmt. Das ist eigentlich auch das Spannende an unserem Projekt und weswegen ich auch unheimlich gerne hier arbeite, weil wir uns absolut in der Realität und in der Praxis befinden. Das heißt, wir ernten und wir müssen uns selber Handelswege eröffnen. Wir müssen mit Unternehmen sprechen, über Marketing viel nachdenken und wir wissen noch gar nicht ganz genau, wo der Zug Klimafarm hinrollt. Aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, dass er rollt, denn es gibt viele unternehmerische Anfragen. Das Interesse finde ich relativ groß an diesem Material und deswegen bin ich absolut guter Dinge, dass wir Produkte auf den Markt bringen werden. Aber weißt du ja auch, bis ein Produkt dann letztendlich marktreif ist und ja gesicherte Produktion stattfindet aus Paludikultur, Biomasse, das dauert.
Aber ihr seid schon mal auf dem Weg und das klingt auch schon mal ganz wunderbar. Nun klingt das auch alles so ziemlich herausfordernd. Welche Herausforderungen begegnen euch denn so im Alltag?
Ja, welche Herausforderungen begegnen uns im Alltag? Also, was ich auf jeden Fall als sehr herausfordernd empfinde, ist die emotionsgeladene Diskussion um Wiedervernässung. Das ist einfach gerade ein riesiges Thema, weil die Landwirtschaft davon in manchen Gebieten akut betroffen sein wird. Und da muss sich Erfindertum und Mut zusammentun, dass man sagt, ich gucke mir mal Milchviehbetrieb an und überlege, kann der so weitergeführt werden oder nicht? Und dann ist natürlich auch großes Thema Hofnachfolge. Das sind alles Themen, die hier unter dem Brennglas liegen. Und was noch eine weitere alltägliche Herausforderung ist, die Eider-Trine-Nor-Gitterung ist geprägt von drei großen Flüssen, von Schöpfwerken, von Pumpwerken, ist beeinflusst durch die Nordsee, die Wasserstände. Und dort haben wir einen enorm hohen Investitionsstau. Und da muss jetzt auch nochmal überlegt werden, wie geht man in Zukunft mit den Wasserständen um? Und da ist das Land Schleswig-Holstein auch dabei, eine Niederungsstrategie zu entwickeln. Das sind eben alles Themen, die auch auf dieses Projekt drücken und eben nicht nur auf dieses Projekt und auf mein Team von 6 Personen, sondern auf alle Menschen, die in der Eider-Trine-Sorge-Region leben. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, was das für ein emotionaler Prozess gerade hier auch ist, der hier stattfindet und dass wir quasi mittendrin liegen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich sehe gar nicht mit Sorge oder ich finde es gar nicht so herausfordernd, gucken, kriegen wir die Flächen nass oder kriegen wir die Ernte bewerkstelligt. Das wird auch alles sehr spannend und wir werden bestimmt auch an einigen Punkten scheitern. Aber dieser gesamte Umbruch, der auf so eine Region drückt oder vermeintlich kommen wird, das ist ein Thema, das fällt uns alltäglich auf die Füße.
Das heißt, hier in der Region wird sich wahrscheinlich in den nächsten 5, 10, 20 Jahren einiges ändern und das ist eben auch eine Herausforderung, weil das emotionalen Stress für Menschen bedeutet.
Genau, ja.
Wie wird denn die Klimafarm in der Umgebung angenommen?
Ich habe persönlich das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass wir das Gespräch aktiv suchen mit den Menschen vor Ort. Also mit den Landwirten, aber auch mit den Nachbarn. Die haben wir als allererstes hier eingeladen, um das Projekt einmal zu erklären. Man muss sich das vorstellen, dass das Projekt in der Zeitung angekündigt worden ist mit 15 Millionen Euro. Großes Wiedervernässungsprojekt. Da sind so viele Themen einfach drin in dem Topf, wo viele sich natürlich betroffen fühlen oder sich fragen, was passiert mit meiner Region, was passiert mit unserer Fläche, wie sieht das Ganze aus? Und um da den Druck so schnell wie möglich rauszunehmen und auch gar nicht erst Konflikte aufkochen zu lassen, haben wir die Nachbarn eingeladen, haben direkt mit den Bauernverbänden gesprochen und das ist meine Sichtweise. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Menschen hier aus der Region, vor allen Dingen intensiv wirtschaftende Milchviehbetriebe, das Projekt sehr kritisch sehen. Ich glaube aber auch, das werden sie so lange kritisch sehen, bis sie sehen und ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir hier Produkte auf den Markt bringen können, wirtschaften und einen Erlös erzielen können für die Landwirtschaft. Aber natürlich wird dieses Projekt sehr kritisch gesehen, weil wir natürlich den Finger in die Wunde legen.
Ja, natürlich. Ihr stellt einiges in Frage, was in den letzten 100 Jahren einfach so gemacht wurde. Aber trotzdem scheint es euch ja gelungen zu sein, zumindest ja weitestgehend akzeptiert zu sein. Nun hattest du ja vorhin schon erwähnt, dass ihr Teil des Moorpiloten-Netzwerks seid. Was für Projekte sind denn das?
Das ist eigentlich sehr spannend. Das BMUV hat, wie gesagt, 4 Projekte, knapp 50 Millionen Euro investiert für 10 Jahre und hat diese Projekte auch meiner Meinung nach sehr gut überlegt ausgesucht. Die Brandenburger haben zum Beispiel unter anderem auch die Wasserbüffelbeweidung auf nassen Flächen oder auf wiedervernässten Moorflächen mit drin. Die Greifswalder werden auf, ich glaube, die haben 700 Hektar Land, werden Anbaupaludikultur, Röhrichte etc. testen und in die Vermarktung versuchen zu bringen. Die Allgäuer haben einen sehr spannenden Teil. Die sprechen da nicht wie wir von 400 Hektar in 10 Jahren, sondern von 60 Hektar. Grund ist dann natürlich einmal die Flächenkulisse. Im Allgäu ist ja ganz anders als bei uns in Schleswig-Holstein. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt bei 30, 40 Hektar und nicht wie bei uns bei 120 Hektar. Und das Projekt im Allgäu hat keine eigenen Flächen wie wir mit der Stiftung Naturschutz, sondern muss aktiv Landwirte innerhalb des Projektes dazu bewegen, Teile ihrer Flächen wieder zu vernässen. Und das ist natürlich sehr spannend und ich glaube, wir können da richtig viel lernen in Sachen Kommunikation und Umsetzung.
Das heißt, auch die anderen 3 Pilotprojekte beschäftigen sich eben mit Paludikultur und verschiedenen Arten und ja, in 10 Jahren wissen wir dann hoffentlich eine ganze Menge mehr. Nun seid ihr jetzt erst im 2. Jahr auf der Klimafarm. Was wird denn in den nächsten Jahren hier passieren?
Eigentlich bist du gerade in dem spannendsten Jahr zu uns gekommen. Das ist nämlich das Jahr, wo wir den höchsten Anteil der Fördermittel auch ausgeben werden. Wir werden hier gerade ganz viel investieren müssen in Sachen Umbau. Der Betrieb wird ja umgebaut, wie ich schon erklärt habe. Wir werden die Spezialmaschinen anschaffen. Die Mähraupe kommt noch. Das Team wird ab 1.4. jetzt vollständig sein. Dann kommen die beiden landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen zu uns. Und nächstes Jahr, dadurch, dass wir Schritt für Schritt jedes Jahr neue Flächen wieder vernässen und die zur Maat dazukommen und wir dadurch jedes Jahr wieder neues Material und mehr Material bekommen, müssen wir auch stetig unser Netzwerk Richtung Unternehmen aufbauen und auch tatsächlich eine konkrete Abnahme regeln. Also wir müssen schon sehr frühzeitig in die Wertschöpfung einsteigen. Und jetzt haben wir zwar das Gefühl, es läuft richtig an und es passiert schon ganz viel, aber uns darf der Atem nicht ausgehen, weil wir eigentlich noch nicht so viel Material haben, dass man sagen könnte, man hat so einen Tipping Point erreicht und die Produktion läuft, sondern das geht dann erst alles richtig los. Wir sind dann wahrscheinlich hier gut eingespielt, aber letztendlich müssen wir dann auch unsere unser Material vermarkten. Was auch ganz spannend ist, dass wir neben der Bewirtschaftung der Flächen natürlich, wie gesagt, unser drittes Ziel Wissenstransfer auch schon aktiv verfolgen. Es wird Feldtage dieses Jahr geben, wo Interessierte aus der Landwirtschaft uns besuchen können, Ernteprozesse sehen können, vielleicht die Maschinen selber mal erproben können, sich austauschen können, wir schon mal unsere ersten Erfahrungen mitteilen können. Das ist ganz spannend. Und neben den Feldtagen wird hier aber auch eine Rohstoffbörse stattfinden, aller Voraussicht nach nächstes Jahr im Frühjahr, unterstützt auch vom BMUV. Das heißt, dass wir natürlich Unternehmen direkt hier bei uns vor Ort das Material zeigen wollen, in welchen unterschiedlichen Varianten wir das Material anbieten können. Ist es lang oder kurz gehäckselt? Ist es trocken oder doch feucht? Ist es in Rundballen oder lose getrocknet? Und das ist natürlich auch nochmal ganz spannend. Das sind die Schritte, die eigentlich auch nicht nur das Projekt flankieren. Das hört sich dann, viele denken so, naja gut, ihr bewirtschaftet die ganze Zeit, aber das ist eben ein ganz zentraler Baustein für die Vermarktung von Paludikultur.
Das heißt also, im nächsten Jahr wird es vor allem Feldtage geben. Man kann euch besuchen, auch dieses Jahr schon. Nächstes Jahr geht dann die Rohstoffbörse los. Ja, ansonsten werdet ihr jedes Jahr mehr ernten, mehr Material verwerten wollen, mehr Lösungen suchen. Das klingt alles nach einer ganzen Vielzahl von Aufgaben und als wäre hier echt viel los in den nächsten Jahren. Wenn du dir jetzt die Klimafarm in 5 Jahren vorstellst, wie sieht sie dann idealerweise aus?
Mein Traum von der Klimafarm ist dann tatsächlich, dass wir einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, der aktiv Paludikultur betreibt, als Dauerkultur, als Form der landwirtschaftlichen Flächennutzung. Hier stehen Maschinen, hier sind Menschen, wir sind ein offener Hof. Es gibt hier regen Austausch, die Bevölkerung aus der Region kommt uns, fragt nach, ist interessiert, aber eben auch bis hin zur Landespolitik. Das heißt, dass wir auch das agrarpolitische Rad ein bisschen mitdrehen können und zeigen können, guckt mal hier, es kann funktionieren. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich wünsche mir einfach, dass wir hier ein sehr lebhaftiger Modellbetrieb sind für Paludikultur, der offen für jeden ist, der sich dafür interessiert.
Das heißt, in 5 Jahren seid ihr idealerweise hier wirklich angekommen, politisch akzeptiert, in der Region auch angekommen. Nun haben wir wirklich eine Menge spannender Dinge über die Klimafarm und Landwirtschaft auf nassen Flächen erfahren. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Hast du noch letzte Worte, die du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht als letztes, wenn man sich mit dem Thema Wiedervernässung beschäftigt und gerade sich auch für agrarpolitische Entwicklungen interessiert, dann möchte ich einfach nur auf den Weg geben, dass wir alle lernen sollten, das nicht zu negativ zu sehen und dass wir, dadurch, dass ich selber einen landwirtschaftlichen Betrieb habe, mich immer wieder daran erinnern muss, dass wir eben eigentlich in Zukunft gar nicht so stark von Agrarsubventionen abhängig sein wollen, sondern selber freie, denkende UnternehmerInnen sein können. Und dazu zählt eben auch Paludikultur und sich für die Zukunft zu öffnen und nicht dagegen zu stemmen oder Angst davor zu haben, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt eine neue Herausforderung und ich sehe das als Chance für meinen Betrieb. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das alle schaffen, einfach offen dafür zu sein und nicht in Schockstarre zu verfallen, wenn solche großen Veränderungen auf uns zukommen. Denn die Veränderungen, Klimaschutz, Klimawandel, die betreffen uns alle. Wir sind alle betroffen und alle Bereiche, nicht eben nur Pkw, Autobahn, sondern eben auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag dazu leisten in Deutschland.
Ich würde sagen, dem können wir uns uneingeschränkt anschließen. Den letzten Wochen haben wir nun einiges über Landwirtschaft und die verschiedenen Möglichkeiten zur nachhaltigen Flächenbewirtschaftung gehört. In den nächsten Wochen wird es nun wieder um ein ganz anderes Thema gehen: Wohnen. Ich besuche verschiedene Projekte, in denen Menschen gemeinsam wohnen und wirken. Und zwar eben nicht in einer Reihe von Einfamilienhäusern, sondern in ganz verschiedenen Konstellationen. Wenn ihr die nächste Folge also nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Ansonsten findet ihr die neue Folge wie immer jeden zweiten Freitag überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage. Bis bald und auf Wiederhören. Das war's für heute mit Stadt, Land, Dorf, dem Podcast der Bundjugend Schleswig-Holstein. Gefördert von Bingo, die Umweltlotterie.